So, ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen zu diesem wunderbaren Gottesdienst in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Wir sind wieder als Familie zusammen und erwarten heute viel vom Herrn. Amen. Wer hat richtig Erwartung heute mitgebracht? Halleluja. Ich auch. Halleluja. Das ist gut. Die beste Voraussetzung für einen gesegneten, herrlichen Gottesdienst ist, wenn Gott gegenwärtig ist und wir wirklich von ihm etwas erwarten. Ja, kein Gottesdienst ist der gleiche, überhaupt nicht. Was passiert im Sichtbaren und im Unsichtbaren, manchmal nehmen wir es wahr, manchmal nicht, aber Gott ist Gott und es tut sich was. Und wenn wir bitten und verlangen und erwarten und hoffen, dann umso mehr. Amen. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Gäste heute Morgen. Wer ist dann bei uns Gast heute Morgen? Vielleicht könnt ihr mal herzlich willkommen. Schön. Bist du der Bruder, der mich angeschrieben hat wegen der Mission? Super. Schön, dass du da bist. Dann lass uns nach dem Gottesdienst noch ein bisschen zusammensitzen. Ja, ich habe ein, zwei Punkte auf dem Herzen, bevor ich in die Predigt einsteige. Da war die Bitte, dass wir nochmal für jemanden beten. Wer ist schwanger kurz vor der Geburt und möchte Gebet? Also, so relativ kurz vor. Halleluja. Ralf, hilf mir. Ich hatte noch einen anderen Eindruck. Wer ist hier, der nicht schwanger ist, aber schwanger sein möchte? Wer ist hier, der nicht schwanger ist, aber schwanger sein möchte? Michaela. Ich habe ja nur gefragt, Mensch. Gut. Ich habe einfach gedacht, wir beten im Glauben, als Glaubensschritt, dass du schon mitten dabei bist. So. Ja.
Jesus, wir danken dir, dass Kinder ein Geschenk von dir sind. Wir danken dir, dass es den Müttern gut geht. Jesus, wir segnen diese Frucht, das Geschenk von dir, dass ein gesundes Kind zur Welt kommt. Ja, du hast den Fluch am Holz getragen, den Fluch der Geburt, der Schmerzen. Wir bitten dich um eine gute Geburt, leichte Geburt, eine schnelle Geburt, Herr. Wir beten dafür, Herr, dass es keine 2 Stunden dauert.
Herr Jesus, ich bitte auch für meine Schwestern, dass du sie segnest am Tag der Geburt, dass alles gut abläuft, nicht so hektisch und nervös und kein Stress und Unsicherheit und Angst. Ich bitte für die 3, Herr, dass sie von dir wirklich einen guten Geburtstag empfangen, Herr, wo es wirklich ohne Schmerzen, wo es ein totaler Segen ist, Herr, wo es einfach eine totale freudige Sache ist, Herr, dass deine Hand sichtbar ist auf die Geburt, auf den Geburtsvorgang, dass das hervorkommt, Herr, was du bestimmt hast, das wunderbare Leben, Herr, verkörpert in wertvolle, kostbare Menschen, die du geschaffen hast. Danke dafür, Herr. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke, Jesus. So, es gibt hier einiges, was ich noch im Programm habe. Ich habe Taufurkunden. Wo sind denn die Lieben, die sich haben taufen lassen und haben schon länger auf ihre Urkunde gewartet? Ich weiß gar nicht, warum wir die noch nicht ausgegeben hatten, aber die waren eigentlich schon unterschrieben. Frank Leuthild. Gut siehst du aus auf dem Bild.
Oh ja, danke.
David. Manuel, bitteschön. Und die Nadja, ist die heute hier? Nadja ist heute nicht hier. Jemand, der ihr nahe steht und das mitnehmen kann. Grüße Sie ganz lieb.
Ja.
Und die Olga, nimmst du dann mit? Bitteschön. Grüße dich ganz herzlich. Und die Therese können wir mitnehmen, ne? Schön. Du siehst auch ganz hübsch und jung aus auf dem Bild, genau wie Frank. Nein, nicht genau wie Frank, also anders jetzt. So. Ich habe hier die September-Ausgabe von der Voice. Wer kennt die Voice? Das ist die Zeitschrift von Christen im Beruf mit einer relativ großen Auflage. Das Thema heißt Götter, Götzen und Gott. Da sind Lebenszeugnisse drin, wie Menschen auf unterschiedliche Weise zu Jesus gekommen sind, zum Glauben gekommen sind. Also evangelisch ist einsetzbar. Da ist auch ein Bericht, wobei ich sagen muss, den kenne ich noch nicht, oder ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das drinsteht, was ich denke, dass drinstehen sollte. Aber ich gebe es trotzdem mal rum. Wer möchte die Ausgabe haben? Also wie gesagt, evangelistisch einsetzbar verteilen nach dem Lesen. Bitteschön. Preis dem Herrn. Ich möchte euch ein paar Erfahrungen, bevor ich zur Predigt komme, einfach weitergeben aus jüngster Zeit. Wer von euch hat die Paralympics gesehen, vielleicht mitverfolgt oder mitbekommen, dass die gerade laufen? Wer hat von euch die Paralympics gesehen oder mitbekommen, dass die laufen? Ja, also wir saßen vorm Fernseher und haben uns die Eröffnungsfeier angeschaut, Michaela und ich. Und da ist etwas in mir hervorgebrochen, was mich wirklich berührt hat, was mich wirklich in eine ganz bestimmte Richtung auch gedrängt hat. Ich habe gesehen, wie die Leute da reingekommen sind. Und manche von denen saßen in den Rollstühlen, hatten keine Arme oder keine Beine. Ja. Und da sieht man Leute auf dem Rollstuhl ohne Beine. Und die kommen rein und sind total glücklich und fröhlich und tanzen zu der Musik und feiern. Und die sind richtig gut drauf und die strahlen über beide Ohren so viel Freude, so viel Freundlichkeit. Mir kamen total die Tränen. Ich konnte nicht aufhören zu heulen, weil ich gedacht habe, man selber denkt immer, oh, das Leben ist so schwer manchmal. Und man hat ja so viel zu kämpfen und so und so. Und man verliert die Sicht für die Gegenwart, für die Realität. Es relativiert sich das, was wir durchleben und das, was uns Mühe macht, im Vergleich zu jemandem, der keine Beine hat, im Leben total eingeschränkt ist, der kann total fröhlich sein und man selber jammert, weil, was weiß ich, die Augen sind nur noch 80% und das Knie macht nicht mehr so richtig mit oder die Hüfte oder was auch immer. Ich will nicht sagen, das sind alles keine Leiden, die wir haben. Ja, es sind Leiden und wir haben die Leiden und wir dürfen damit auch zum Herrn kommen. Aber im Vergleich zu diesen Leuten geht's uns richtig, richtig gut. Ja, und wir haben deren Einschränkungen nicht. Ja, und die sind glücklich und wir sollten es auch sein. Amen. Amen. Ja, das war. Also ich habe mich über die Leute gefreut und fand es richtig klasse und war mir wirklich ein Vorbild. Dann habe ich eine Rundmail verschickt. Jemand aus meiner Familie hat es zu Jesus gefunden. Halleluja. Das habt ihr alle schon gelesen und gefeiert. Denke ich. Ein besonderes Ereignis. Also Gott schenkt im Moment echt sehr, sehr viel Gnade in meine Familie hinein, dass die jahrelangen Gebete plötzlich Frucht tragen und da was Konkretes sichtbar wird und so. Und also ich habe das Gefühl, dass Gott in dem, was er tut, innerhalb meiner muslimischen Familie, ist so gewaltig. Ich habe das Gefühl, Gott überholt mich von rechts. Und das ist gut so. Ich habe aber auch einen Traum gehabt in den jüngsten Tagen. Das hat es richtig in sich. Es gibt nur eine Sequenz, die ich aus diesem Traum weitergeben möchte. Und ich glaube, dass dieser Traum prophetisch ist. Und wir werden ja sehen, innerhalb der Entwicklung der nächsten Monate, Wochen, keine Ahnung wann, wie sich das erfüllt oder auch nicht erfüllt. Also wenn mein Eindruck richtig ist und er ist prophetisch, dieser Traum, dann wird er sich erfüllen. Und zwar habe ich geträumt, dass in einem muslimischen Land, ja, ich kann nicht genau sagen, welches, ob das jetzt Ägypten war oder Libyen oder Syrien oder weiß ich nicht. In einem muslimischen Land gab es eine große Gruppe von Moslems, die den Leuten immer gesagt haben, was Terror ist. Also auf Arabisch erklärt, ich habe diesen Traum in Arabisch geträumt, ja. Die haben den Leuten auf Arabisch erklärt, was Terror heißt, was das Wort Terror bedeutet und haben dann den eigenen Mitmoslems sozusagen, aber der Terror gehört nicht zum Islam. Ja, das heißt, die Moslems belügen die Moslems und sagen, der Terror und der Heilige Krieg ist nicht Teil des Islams. Gleichzeitig konnte man aber sehen, dass dieselben Leute, die das so ausgesprochen haben, dass sie so ein Riesending vorbereitet hatten, also so einen Riesenanschlag, ja, um sozusagen die eigenen Leute unter Schrecken zu setzen, die Welt unter Schrecken zu setzen, um selbst an der Macht dann zu sein und genau das zu praktizieren, von dem sie sagen, es sei nicht muslimisch und es gibt's nicht. Ja. Also es wird eine verheerende Sache sein. Ja, ich bin kein Freund von negativen Prophetien, ja, aber manchmal gibt Gott einfach auch solche Eindrücke. Und ihr könnt ja anhand der Zeit, in der ich alleine hier in der Arche bin, 5, 6 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier bin, wie oft kam so eine Prophetie von mir. Ich sag's, weil ich es sehr stark auf dem Herzen habe, lasst uns beten für die muslimische Welt, dass Menschen gerettet werden und dass solche Anschläge nicht stattfinden, sondern vereitelt werden oder wenn sie stattfinden, längst nicht das erreichen, was die Leute erreichen wollen. Amen. Nehmt das mit ins Gebet, bewegt das in eurem Herzen. Wenn Gott euch anspricht und sagt, ihr sollt Teil seiner Gebetsstrategie sein, dann macht das, dann betet. Die Moslems brauchen Jesus, die Moslems. Und ich bin wirklich immer wieder konfrontiert mit verschiedenen Leuten, die ich kenne und die ich nicht kenne. Sie sind wirklich offen für das Evangelium mehr als jemals zuvor. Sie sind fragend, sie sind suchend. Manchmal habe ich das Gefühl, es war nie leichter, Moslems zu Jesus zu führen als in diesen Zeiten. Ja, weil die Leute kennen mittlerweile das Leben, denen kann man nichts vormachen. Die fangen an zu denken, was im Islam verboten ist, logisch zu denken und zu sagen, wenn Allah und der Koran, wenn das der richtige Weg ist, warum geht's dann so und wieso geht's in muslimischen Ländern so oder mir in meinem Leben so. Ja, die Leute durften das nicht oder dürfen das nicht, aber das Leiden ist größer und die Frage ist größer geworden als Verbote und deswegen sind die Leute auf der Suche und beten und fragen und ja, suchen, führen Gespräche und sind offen. Also ich mache euch Mut. Habt ihr Moslems in der Umgebung, in der ja, Nachbarschaft, auf der Arbeit? Habt Mut, die Leute anzusprechen und denkt nicht, die sind so hart und verkantet und verschlossen. Egal wie es äußerlich aussieht, Gott kennt das Herz. Und jedes Wort von Jesus verändert das Herz immer mehr und führt in seine Richtung zu Jesus hin. Ich erzähle euch mal einen Witz und dann könnt ihr mal raten, wovon die Predigt heute handelt oder worum es geht. Ein Mann kriecht unter der Laterne und sucht. Und jemand kommt und sagt, wer kennt ihn? Jemand kommt und sagt, was machen Sie denn da? Ja, ich habe Geld verloren und ich suche gerade. Und dann sagt er, ja, dann, ich helfe Ihnen gerne suchen. Wo ungefähr war es denn? Da hinten. Und dann sagt er, wie bitte? Da hinten haben Sie das Geld verloren und hier suchen Sie? Ja, hier ist die Laterne, da kann ich was sehen und da nicht. Da ist dunkel. Ein Witz aus meiner Grundschulzeit. Und worum geht die Predigt? So ist es Antwort A, es geht um die Laterne. Antwort B, es geht um das Geld. Antwort C, um Hilfe. Um? Es geht um die Schule? Achso, nein. Es geht nicht um die Grundschule. Es geht um Licht und Finsternis. Das ist das Thema. Licht und Finsternis, ein hoch heißes biblisches Thema, nicht wenig in der Bibel behandelt. Von Mose bis Offenbarung ist immer was über Licht und Finsternis vom Wort Gottes gesagt und hilft uns in unserem Leben, das eine vom anderen zu unterscheiden und im Licht zu leben und nicht in der Finsternis. In Matthäus 4,16 steht geschrieben, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Im Schatten des Todes, in der Finsternis, denen ist ein Licht, ein großes Licht aufgegangen. Was ist dieses große Licht? Jesus ist das Licht, das den Leuten in der Finsternis aufgegangen ist. Deswegen haben die Leute sich zu Jesus bekehrt und sind rausgekommen, entrückt vom Finsteren zum Licht, entrückt von der Dunkelheit ins Licht, entrückt vom Verderben zum lebendigen Leben mit Jesus Christus. Alleine Das ist das größte Zeugnis, das ein Christ haben kann. Ich habe ohne Jesus gelebt und ich lebte in der Finsternis. Ja, für manche ist das total sichtbar, dass sie in der Finsternis leben und die können es leicht erkennen, dass sie in der Finsternis leben. Ja, Verderben, Depression, Krankheiten, alles geht schief, familiäre Probleme. Sie kommen zu Jesus und ihr Leben wird radikal verändert. Ihr Denken, ihr Herz, ja, ihr Körper, ihre Umgebung, alles wird verändert, vom Dunkeln ins Licht. Alles wird angerührt, berührt von Jesus, durch dich, wenn du zu Jesus kommst. Und dein Leben verändert sich, vom Dunkel zum Licht. Ja, das ist, was Jesus getan hat, den Menschen erschienen. Wer heute Morgen hier ist und von Jesus gehört hat und Jesus angenommen hat, der kann das bezeugen. Du hast Jesus erkannt und er hat dich verändert, er hat dich herausgeholt, vom Licht ins Dunkel. Weißt du, dass die kleinen Teufel denken, ja, und was ist mit dem? Wie bitte? Ja, vom Dunkel ins Licht. Das war jetzt nur ein Test, ob ihr aufpasst. Nein, ich habe mich versprochen. In so einer Situation ist es voll wichtig, dass ich sofort widerspreche, weil das ist ja nicht die Wahrheit. Aber ich weiß jetzt, wenn ich das sage, Jesus hat dich verändert, vom Dunkel ins Licht geführt, vom Dunkel ins Licht geführt, dann kommen da so die kleinen Stimmen und die sagen, was ist damit und was ist damit und wie sieht's hiermit aus und wie sieht's damit aus? Von Perfektionismus in allen Bereichen deines Lebens spreche ich nicht, aber Gott spricht von Veränderung, mehr und mehr und mehr Veränderung in unserem Leben, wo er mehr und mehr Herrschaft zeigt, wo er mehr und mehr einfach Herr ist in unserem Leben und die Dunkelheit gehört der Vergangenheit an, der Zeit an, wo wir ohne Jesus sind. Amen. Und wenn wir heute in Bedrängnisse kommen, ist es kein Beweis dafür, dass wir doch im Finsteren sitzen, weil wir Jesus haben. Und die Bibel sagt, er ist das Licht. Und die Bibel sagt, er führt uns vom Dunkeln ins Licht. Und die Bibel sagt nicht nur, er führt uns zum Licht, sondern er macht uns zum Licht. Alleine dafür lohnt sich schon die Bekehrung. Halleluja. Er macht uns zum Licht. Wer zu Jesus kommt, kommt ins Licht und wird zum Licht. Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht dieser Welt. In jüngster Zeit mit den Gesprächen, die ich hatte mit verschiedenen Moslems, wie gesagt, auf unterschiedliche Weise an mich herangetreten, ehrlich, fragend, suchend. In jüngster Zeit konnte ich nochmal deutlich erkennen, was es bedeutet, dass die Welt im Finsteren eigentlich lebt. Und dass Jesus kommt und seine Kinder dich hinsetzt und sagt, du bist jetzt das Licht. Du bist jetzt die Leuchte, die Laterne, an dir können die Leute sehen, wo es lang geht, wo die Grube ist und wo das Verderben ist und wo das Leben ist und wo die Früchte sind. Unterschätz deine Rolle und deine Position als Christ nicht in dieser Welt. Unterschätz deine Position nicht. Ja, wenn du das einnimmst, was Gott für dich vorgesehen hat, das Leben, die Position, dein Dienst, dein Amt, wenn du das einnimmst, wirst du leuchten und eine Leuchte sein für Leute, die Orientierung suchen, Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. Leute brauchen Hilfe, Leute brauchen Orientierung und du bist von Gott erwählt, ein Licht in dieser Welt zu sein. Es kann, heißt es in dem Vers weiter, es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ich finde das voll cool. Ja. Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Licht. So. Und wenn du in dieser Welt Jesus in dir hast und mit Jesus lebst, bist du ein leuchtender Vogel. Ja. Und dann tust du dich zu zweit. Ein bisschen Sport heute Morgen. Dann tust du dich zu zweit, dann hast du schon zwei leuchtende Vögel. Doch. Und zu dritt und zu viert ein Tempel. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt mal alle aufstehen, Frühgymnastik, alle jetzt mal aufstehen, so sieht's aus, wenn viele Tempel aufstehen, ja, und alle leuchten, und ich mal guck dir das Lächeln da an und da und da, das leuchtet doch über beide Ohren, oder nicht? So, das ist eigentlich, du leuchtest auch, Jakob. Du zählst dazu. So, es kann die Stadt nicht im Verborgenen sein. Ihr steht alle und leuchtet. So sieht's aus, wenn ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus, ungefähr so. Sieh dich um, du siehst, wie eine Stadt aussieht, die leuchtet. Ja, guck mal, irgendwie leuchtet. Bis zum geht nicht mehr. Danke. So. Das ist die Bedeutung des Lichts, ist eins dieser Urelemente. Ne? Licht und auf der anderen Seite die Finsternis. Und Licht und Finsternis sind seit immer Erzfeinde gewesen. Licht und Finsternis lassen sich niemals miteinander verbinden. Licht ist eine andere Dimension, eine andere Welt, eine andere Sphäre als Finsternis. Und man kann es nicht miteinander verbinden. Licht ist immer größer, stärker als Finsternis. Ein ganz, ganz dunklen Raum. Ich erinnere mich, der Thorsten, der mich zu Jesus geführt hat, eins dieser vielen Gespräche, wo er mir von Jesus erzählt hat, hat er gesagt, stell dir vor, da ist ein Raum, ganz dunkel, du siehst nichts. Und zünde mal ein Streichholz an. Da sagt er, wie groß ist so ein Streichholz? Ganz klein. Wie groß ist die Flamme an so einem Streichholz? Ganz klein. Und trotzdem verändert es den gesamten Raum, wenn der stockdunkel ist und du machst nur ein Streichholz ein. So hat er mir dieses Beispiel erklärt. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis ergreift es nicht, begreift es nicht, besiegt es nicht, überwindet es nicht. Die Finsternis kann mit dem Licht nichts anfangen. Die Finsternis kann das Licht nicht besiegen und kann damit auch nichts anfangen. Ja. Ein Christ hat mal zu mir gesagt, als ich ein bisschen verwirrt war über bestimmte Zustände und Umstände und mich darüber gewundert habe, dass da so manche Leute einfach keinen Durchblick haben, wo ich dachte, Mensch, es muss doch so leicht sein, dann Durchblick zu haben. Es muss doch so leicht, man geht zum Herrn und fragt und man hat doch den Heiligen Geist in sich und das Wort Gottes, da muss man doch unterscheiden können, was ist Lüge, was ist Wahrheit, was ist Verleumdung, was ist gerecht, was ist ungerecht. Wie kann das denn sein, dass die Leute das einfach nicht verstehen? Da sagt er zu mir, du weißt du was, Leute, die im Licht leben, die können das Licht erkennen. Leute, die selber nicht im Licht leben, für die ist Finsternis Licht. Einfacher Satz. Und es hat Klick gemacht. Leute, die fleischlich gesinnt in der Finsternis leben, mit der Finsternis betraut sind, und das ist etwas, was ein Zustand, was die Bibel immer beschreibt, ja. Also wir glauben nicht, dass alle Christen sind immer hell erleuchtet. Es gibt auch Christen, die sollten sich bekehren oder wir müssen beten, dass sie sich bekehren. Ansonsten sind das die Christen, von denen die Bibel sagt, fleischlich gesinnte Leute. Und die fleischlich gesinnten Leute fühlen sich wohl in der Finsternis, während die geistlich gesinnten Leute sich in der Finsternis nicht wohl fühlen. Die geistlichen Leute können Licht und Finsternis unterscheiden. Die fleischlichen Leute können es nicht. Für die ist Finsternis gleich Licht. Und somit alles, was aus dem Licht kommt, ist für die Leute unangenehm. In der Kirche, und das ist ein Kritikpunkt, den ich immer wieder einkassiert habe in den Islamvorträgen, in der Kirche gibt es auch nicht immer nur Licht. Es gibt Pfarrer, die sind Theologen, aber nicht Kinder Gottes, nicht wiedergeboren. Sie haben Theologie studiert. Alle Achtung, ist eine Wissenschaft für sich, gut, dass sie es konnten. Die sind sehr klug, aber noch lange nicht Kinder Gottes. Manche sagen, ja, den Kindern in der Schule erklären sie, die Evolutionstheorie, das ist die Wahrheit. Die Bibel, ja, das sind Geschichten und Metaphern und Formen und muss man nicht ernst nehmen. Und Adam und Eva, die ersten Menschen und ganz alleine und wo kommen die anderen alle her, ist totaler Quatsch. Also sie lernen die Bibel, studieren Theologie, um dann in die Schule zu gehen und den Kindern zu erzählen, es ist alles Quatsch, was in der Bibel steht. So, sind diese Leute Leute des Lichts? Nein, sind sie nicht. Nicht nach der Bibel. Sie sind nicht Leute des Lichts. Das sind die Leute, die sich in der Finsternis wohlfühlen. Ja. Und wenn ich dann in diesen Islamvorträgen sage, was machen diese Leute? Toleranz, Liebe, evangelisch, katholisch, baptistisch, methodistisch, islamisch, ökumenischer Gottesdienst, dann denke ich immer, evangelisch, katholisch, methodistisch, evangelikal, baptistisch. Was haben die alle zusammen? Was trennt die? Was sie zusammen haben, ist Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden für unsere Erlösung. Erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und ich sage immer, ob man Maria mehr oder weniger lieb hat, ja, da muss jeder eine Offenbarung vom Herrn haben. Ob man mehr Wert legt auf die Zungenrede oder nicht Zungenrede, Kopftuch oder nicht Kopftuch, langer Rock oder kurzer Rock, das ist alles nebensächlich. Aber die Grundlage, die ich erkennen kann in einem solchen ökumenischen Gottesdienst, ist Christus. Als Basis der Einheit. Was ich nicht erkennen kann, ist Christus als Basis der Einheit, wenn es darum geht, dass der Imam aus dem Koran in einer christlichen Kirche Verse vorliest, die kein Mensch versteht, arabisch nicht übersetzt, dann betet er ein Gebet, das kein Mensch versteht, und ob er segnet oder flucht, alle sagen Amen, toll. Ich sage immer, dass das ist Licht und Finsternis mit Gewalt vermischen wollen, und das ist Hochverrat am Evangelium Jesu Christi. So, Hochverrat. Hochverrat. Und wenn wir dieses politische Spielchen spielen, von Dialog auf Kosten der Wahrheit, so nenne ich das, dann bitteschön gehen wir in die Moschee, schlagen die Bibel auf, ein ökumenischer Gottesdienst in der Moschee, wo aus der Bibel vorgelesen wird, wo ein schönes, knackiges, christliches Gebet gebetet wird. Ja, danke, Herr Jesus, dass du der Sohn Gottes bist und dass all diese Leute, die es jetzt erkennen, ja, und heile die Kranken und tu jetzt Zeichen und Wunder und öffne den Himmel. Ey, ich würde sowas so gerne in der Moschee echt beten. Ja. Wollen wir wetten, dass niemals das zugelassen wird, dass eine Bibel in die Moschee kommt, um dort daraus vorzulesen, um dort daraus ein Gebet zu formulieren? Die Moslems sind wenigstens konsequent an dem Punkt. Die sind wenigstens konsequent. Die sagen, nee, das ist das heilige Buch, das sind die heiligen Rahmen. Komm rein, herzlich willkommen, zieh aber die Schuhe vorher aus und lass deine Bibel draußen. Und wenn du beten willst, bring dir bei, was du zu beten hast, was Allah gesagt hat. Licht lässt sich nicht mit Finsternis befreunden, vermischen. Zweiter Korinther 6,14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist gleichzeitig Licht und Finsternis. Kannst auch sagen, gleichzeitig Lüge und Wahrheit. Es lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Es lässt sich nicht miteinander vermischen. Licht und Finsternis kannst du nicht zusammenbringen. Leute des Lichts, sagt die Bibel, haben nichts zu schaffen mit den Leuten der Finsternis. Es ist einfach eine einfache Formel. Wenn du aber denkst, ach, es geht doch irgendwie und das darf man nicht so übermäßig sehen und so weiter, ja, es wird sich nicht gut auswirken. Die Beziehung zu ungläubigen Menschen, die Jesus nicht kennen, halte ich für wichtig, ja, aber nicht in Form eines gemeinsamen Dinges, Weges, Prägung, gegenseitige Prägung und so weiter, sondern es geht darum, wir sollen leuchten, wir sollen den Leuten sagen, wer Jesus ist, wie Jesus ist, aber ihr Denken, ihre Gesinnung anzunehmen und darin teilzuhaben, ja, ist einfach katastrophal falsch. Also es ist möglich, normal zu sein, normal mit den Leuten zu sprechen, in Beziehung zu sein, ihnen das Evangelium zu geben, ohne dass man genauso wird wie sie. Wenn Kiffen gut ist, dann kiffe ich halt mit. Damit er mich ganz doll lieb hat und denkt, Jesus ist ganz tolerant und Jesus liebt auch Kiffer. Natürlich liebt er Kiffer, aber nicht das Kiffen, und du hast auch keinen Auftrag mitzukiffen. Ein paar Drogen nehmen für den Herrn. Um des Herrn willen, im Namen des Herrn, damit die Leute sich bekehren. Ein paar Exzesse mitmachen. Herr, gib mir die körperliche Kraft, das durchzustehen und das Geld, das zu bezahlen. Weil Drogen sind so teuer, Herr. Wisst ihr, was ich meine? Licht hat mit Finsternis nichts zu tun, und ich habe diese Bibelstelle oftmals erwähnt, in anderen Predigten, ja, in Bezug aufs Heiraten, ja. Es sind immer besorgte Eltern, die sagen, meine Tochter hat einen muslimischen Ehemann oder einen kennengelernt, den will sie heiraten. Und wenn du mit der Frau selber sprichst, also mit der betroffenen Tochter, dann sagt sie, ja, ich weiß, es gibt diese Horrorgeschichten und dass sie am Ende ganz anders sind und dass die Ehe scheitert und dass die am Ende verlangen, dass man muslimisch lebt und so weiter und die Kinder. Aber ich bin die Ausnahme. Alle halten sich immer für die Ausnahme. Alle denken immer, aber der, den ich jetzt gefunden habe, der ist es nicht, der ist ganz anders. Weil, vergiss den Islam. Ein Mensch, der mit der Bibel nichts am Hut hat, der mag noch so schön lächeln können und du verliebst dich in sein Lächeln, ja. Wenn du ihn heiratest, gibt's Konflikte. Wie viele Male sehen wir das in der Seelsorge, dass die Frau sagt, ich würde gerne in den Gottesdienst kommen, mein Mann hat gesagt, nur einmal im Monat, ja. Wie viele sehen wir das in der Seelsorge, in den Konflikten? Ich finde zehnten Zahlen ist biblisch, ich möchte den zehnten, aber sag das mal meinem Mann. Der dreht durch, wenn er wüsste, dass ich auch nur 5 Euro in den Opferkorb schmeiß. Der will nichts geben für die Kirche. Ja, es geht ja nicht um die Kirche. Ein ungläubiger Ehemann, das überlegt ihr vorher, das ist adressiert an die jungen Damen und Herren, die hier sind. Ein ungläubiger Partner wird im christlichen Leben zum richtigen Problem. Glaub mir. Glaub dem Wort Gottes. Ja, aber ich weiß, wenn ich mit ihm befreundet bin und wenn ich sage, wir heiraten nur, wenn du Christ bist, dann bekehrt er sich. Auf so eine Bekehrung kannst du pfeifen. Entweder kommt sie gar nicht oder sie ist nicht wahr. Meistens kommt sie eh nicht. Das endet meistens so, dass dann die christliche Frau ein unchristliches Leben führt und nicht mehr in die Gemeinde geht. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Epheser 5 steht, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Römer 13, 13, da könnt ihr es nachlesen, und Galater 5, 19 bis 23. Da werden die Werke vergleichsweise genannt und die Werke der Finsternis und die Werke des Fleisches sind sozusagen gleich. Wenn wir also von den Werken des Fleisches reden, dann ist das auch gleichzeitig, sind das gleichzeitig die Werke der Finsternis. Ja. Und da sollen wir nicht mit Gemeinschaft haben. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Werke der Finsternis. Begegnen wir diesen Werken der Finsternis stattdessen mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Die Werke der Finsternis nicht dran teilhaben, nicht mitmachen an Zorn, an Hader, an Lästern, an Spaltung. Mach nicht mit. Gib weder dein Ohr noch dein Mund noch deine Zeit noch deine Kraft noch irgendetwas dafür her, dass derartiges geschieht. Deck sie vielmehr auf, sagt die Bibel. Du kannst sie aufdecken, indem du sagst, ich mach nicht mit. Hey, hast du schon gehört? Da. Hast du schon gehört, Schwester, dass du gerade wirklich gesündigt hast? Ja? Deck sie auf. Ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Ja, du hast gerade gelästert, übel geredet, du hast gerade Gift versprüht. Du hast gerade verzaubert oder versucht, mich zu verzaubern, sagt die Bibel. Hör mal auf damit. Achte mal auf deine Worte und achte darauf, was du sagst. Das bringt so viel Unglück, wenn du das machst. Deckt sie viel mehr auf. Natürlich ist es wichtig, dass niemand mit einer Keule rumläuft und du hast gelästert und rufst du deinen besten Freund an oder rufst irgendwen an. Pass auf, ich sag dir mal was. Ja, der hat den ganzen Tag und der hat gesagt und der hat gelästert und dann hat die da und so und so. Machst im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Und denkst, du deckst es jetzt auf. Du multiplizierst es höchstens auf diese Weise. Ja. Licht hat nichts mit Finsternis zu tun. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber das einfachste Beispiel ist immer das mit dem Negativreden und Lästern, weil es einfach so alltäglich ist, weil es schon ins Fleisch und Blut übergegangen ist bei vielen Leuten und weil sie nicht mehr sensibilisiert sind, ja, darauf zu achten, dass das negative Reden wirklich Zerstörung bringt. Deswegen kann man das als Beispiel in der Predigt immer gut nehmen. Mach nicht mit. Kehr dem wirklich den Rücken. Wir müssen lernen, Licht von Finsternis zu unterscheiden. Wenn das Wort Gottes in uns ist und wir wirklich die Gegenwart Gottes kennen und wir beten und wir leben mit Jesus, dann lernen wir ganz automatisch im Licht zu wandeln und sind dann sensibilisiert für Falsches, für Finsteres. Können innerlich Stopp sagen, innerlich Nein sagen. In der Auswahl der Lieder, die du hörst, du merkst, da ist Finsternis. In der Auswahl der Freunde, da merkst du, da ist nicht ehrlich mit mir. Der betrügt mich, der lügt mich an, der übertreibt, der untertreibt. Ja, in dem, was du entscheidest, was so harmlos aussieht, ist total finster. Du kannst Licht und Finsternis lernen zu unterscheiden, wenn du wirklich mit dem Herrn lebst. Ja. Wie lernen wir, Licht und Finsternis zu unterscheiden? Erstens, lebe in der Wahrheit. Wenn du selber in der Wahrheit lebst, dann lebst du im Licht und dann kannst du die Finsternis erkennen. Und du lernst, Licht und Finsternis zu unterscheiden. Lebe in der Wahrheit. Auch da gibt es verschiedene Beispiele, aber ich bleibe mal beim Reden. Achte auf dein eigenes Reden. In der Wahrheit leben bedeutet, dass du klar redest. Ja? Kennt ihr das, dass Leute mal so reden und mal so reden, mal das betonen, je nachdem, wo es gerade benötigt wird. Ja. Ein und dieselbe Geschichte oder Vorgang, Haltung, Meinung wird mal so gesagt, je nachdem, wo es besser passt. Das ist nicht Leben in der Wahrheit. Das ist nicht Leben in der Wahrheit. Das ist Menschengefälligkeit. Zum Wohlgefallen deiner Zuhörer, das so zu formulieren, wie sie es gerne hören möchten. Ja. Wenn du bei Atomkraftgegnern bist, dann sagst du, Atomkraft gefährlich, Atomkraft, nein, danke, Atomkraft, wann ist die nächste Demo, ich bin dabei. Ja. Dann bist du bei Atomkraftbefürwortern und dann sagst du, Atomkraft ist was Wichtiges, Atomkraft ist gar nicht so schlimm, wie die einmal so tun und sowieso alles politisch motiviert. Atomkraft ist das, was unersetzlich ist und wir brauchen Atomkraft. Diese blöden Windräder sehen hässlich aus und nehmen viel Platz weg den Kühen auf der Weide und Wind gibt's auch nicht. Also Atomkraft ist das, was wir brauchen. Ja. Wieso sagst du das in der Gruppe so und in der Gruppe so? Wieso? Lebe in der Wahrheit. Sag, hey Leute, ich verstehe nichts von Atomkraft, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Ich bin nicht dafür. Und wenn die Leute sagen, wir brauchen Atomkraft, dann sagst du, ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Und wenn ihr mich jetzt steinigen wollt dafür, bitteschön, steinigt mich, aber ich kann nicht anders. Ich bin gegen Atomkraft. Oder für, oder was auch immer du bist, ist ja deine Sache. Wollt ihr wissen, ob ich für oder gegen Atomkraft bin? Tom sagt, nö, war das stellvertretend für alle? Nein, also ich habe ja nur gefragt, weil ich wissen wollte, ob ich es wissen wollte. Ich hätte eh keine Antwort gegeben. Aber du warst cleverer als ich. Okay. Rede nicht, was die Leute hören wollen. Rede nicht, um Lob und Anerkennung zu ernten. Ja, der Dieter ist doof. Ja, also bist du nicht. Du bist mein Freund, deswegen kann ich das so sagen. Ja, der Dieter ist doof. Oh, was? Meinst du den? Ja, kam mir schon immer komisch vor, der Typ. Also, ja, wenn ich so überlege. Doch, der ist doof. Du hast recht. Ich habe ihn mal gesehen, der konnte nie mal rückwärts einpacken. Der ist doof. Ja. Da kommt einer und sagt, der Dieter, der ist echt klasse, handwerklich begabt, so ein Diener Gottes, ein Mann, ein Vater, ein Ehemann. So, ja, ja, mit dem habe ich auch echt, also der hat mir schon immer gelegen, also den mochte ich schon immer. Von Anfang an, kennst du das, wo du jemanden triffst und das funkt über und der Typ ist klasse und du bist eine Wellenlänge mit ihm? Das habe ich bei Dieter erlebt. Also, warum? Der Dieter ist doof, du lässt das, du redest schlecht gegen ihn. Ja, und was hältst du von Dieter? Ich segne ihn im Namen des Herrn. Ja? Also, Leben in der Wahrheit führt dazu, Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und das zum Beispiel dein eigenes Reden. Ja? Dein eigenes Reden klassifiziert sich, ob du in der Wahrheit oder in der Finsternis lebst. Ich nenne euch noch ein praktisches Beispiel aus der christlichen Szene. Und das ist etwas, was man sogar beobachten kann bei den ganz, ganz Großen in der christlichen Szene. Ich nenne mal das so, den Spendern und Sponsoren eine besondere Rhetorik. Ja. Alles, was in den letzten 12 Monaten gelaufen ist, seht ihr, zu Weihnachten kommen Jahresabschlussberichte und die Jahresabschlussberichte sind dann immer so, es gibt Weihnachtsgeld und wegen dem Weihnachtsgeld, also ich habe schon ein paar Sachen mitgekriegt, da kann man sich nur für schämen, weil es Weihnachtsgeld gibt und es Weihnachten ist und die Leute gerne mehr spenden, deswegen schickt man seinen Jahresabschlussbericht und der ist dann, wir haben so viele Hauskreise gegründet. Wir haben so viele Menschen zum Herrn geführt. Und dann haben wir das Evangelium gepredigt und das wurde dann übertragen und da haben 6 Millionen Leute haben das gehört. Hast du gezählt? Warst du dabei? Wie viele Radiosender waren an? Und ja, alles immer in Superlativen. Alles super gut. Und das hat der Herr gesegnet und alles war super. Und Probleme, haha, der Feind ist besiegt und das konnten wir auch sehen. Und alles nur toll und alles nur gut. Und finanziell geht's uns total super gut. Der Herr hat uns übermächtig gesegnet, aber ihr müsst noch viel mehr spenden, weil der Herr hat ja noch groß vor. Ja. Und dann sagst du, das ist nicht Leben in der Wahrheit. Dann sagst du den Leuten, ey, ein einfacher Diener, der im Reich Gottes dient und eine 20-Mann-Gemeinde hat und sich wirklich redlich bemüht. Da sagt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Die haben 100.000 Hauskreise gegründet, mehr Gemeinden als Leute vorhanden, komischerweise. Ja, manchmal kommt die Statistik ja noch nicht mal hin. Ich habe Statistiken gelesen, da habe ich die Augen erstmal gerieben. Da dachte ich, hä, wo haben die dann das? Selbst wenn das ganze Land bekehrt ist, kommt das nicht hin. Ja. Ja. Ein einfacher Diener sagt sich, Herr, ich bin so blöd, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, ich kann nichts, Herr, was habe ich falsch gemacht? Herr, wo ist das Problem bei mir? Herr, du hast mich gar nicht berufen, ich habe mich geirrt, fühlt sich total schlecht. Was soll das? Die Gemeinde wächst und wird immer größer. Wie viele wart ihr denn so vor einem Jahr? 30. Und wie viel seid ihr heute? 30. Ja, wieso wächst denn die Gemeinde? Ja, ich meine natürlich qualitativ. Typischer Spruch. Ja. Ich meine, qualitativ wächst die Gemeinde. Wenn ich selber mit meinem eigenen Dienst unterwegs bin, muss ich echt auch aufpassen, dass nicht der Teufel mein Herz beschleicht und ich diese Dinge genauso mache, die ich aufs Schärfste verurteile. Ja. Bewerte. Also du sollst nicht richten und urteilen, aber ich muss sagen, was richtig und was falsch ist. Ja, es gibt Leute, die machen einen Riesenumsatz mit dem Büchertisch. Die kommen dahin, haben die kleine Botschaft von 20 Minuten und den 6 Meter langen Büchertisch mit zig verschiedenen Büchern und Preisen und Sonderpreisen, um hinterher dann mit dem dicken Geldkoffer rauszugehen und haben den Segen des Herrn mitgenommen. Ich mache das so, ich habe einen Büchertisch dabei, ich habe mein Zeugnisbuch, ein CD, wie man Moslems erreicht, ist auch schon alles. Manchmal kommen ein, zwei andere Bücher dazu. Und manchmal habe ich die Bücherkiste dabei und ich baue den Büchertisch auf. Ich brauche weniger als einen Meter. Und manchmal baue ich den Büchertisch nicht auf. Weil es ums Evangelium geht und nicht ums Geld verdienen. Weil es darum geht, den Menschen die Liebe Gottes zu bringen und nicht ums Geld verdienen. Und ich bin nicht darauf angewiesen, einmal die Woche eine super Holy Message zu senden an alle Spender. Einmal im Monat den Monatsabschlussbericht, ja, weil sonst das Geld ausbleibt, das ist alles Käse. Es geht ums Evangelium. Und das ist Leben in der Wahrheit. Ja, wenn du die Leute fragst, die Gemeinde wächst geistlich. Die Wahrheit ist, alle rackern sich ab, bemühen sich, Sprecher, Gastsprecher, Propheten, Lehrer, Seminare, Seelsorger, zu sehen ist davon nichts, keine Frucht. Sowas gibt's auch. Ja. Warum nicht einfach bei der Wahrheit bleiben? Ja, die Gemeinde ist geschrumpft, wir hatten eine harte Zeit, wir kommen finanziell kaum über die Runden. Ja, das bist du nicht populär in der christlichen Szene, das ist nicht angesagt. Ja. Angesagt ist, dass die Pastoren unter Druck stehen und sagen, meine Gemeinde hat jetzt so und so viel. Da ist so viel Übertreibung und so viel Käse, das könnt ihr gar nicht glauben. Leben in der Wahrheit führt dazu, dass wir Licht und Finsternis unterscheiden. Ja. Und Gott kannst du sowieso nichts vormachen, auch keine Statistik. Ja. Mach Gottes Wort zum Indikator, um Licht von Finsternis zu unterscheiden. Maßstab und Bewertungsgrundlage ist immer Gottes Wort und so muss es auch bleiben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Einer meiner Lieblingspsalmstellen vom Psalm 119, Vers 105. Gottes Wort analysiert Licht und Finsternis. Das hilft. Ich komme ja aus der Chemie und ich weiß, was Analyse heißt. Ja, wenn du mit Kaliumpermanganat die lila Färbung hast, dann hast du analysiert, was und wie viel drin ist. Qualitativ, quantitativ. Ja. Wenn du Schwefelsäure nimmst, H2SO4, dann bildet sich ein Satz Bariumsulfat. So kannst du Barium nachweisen. Keine Angst, ich vertiefe das nicht. Ich nehme was anderes aus dem praktischen Leben, Schwangerschaftstest. Da haben wir auch Erfahrung. Da kannst du wissen, ob du schwanger bist. Oder ich meine, Gabi, du weißt es jetzt auch so. Ne? Ja, es gibt einfach einen Indikator, etwas, was auf etwas hinweist, was hinzeugt, was etwas identifiziert. Ja, und das Wort Gottes identifiziert die Finsternis und identifiziert das Licht. Wenn du also im Wort Gottes bist, das Wort Gottes in dir ist, dann bist du bestens ausgerüstet. Ja. Amen. Selbst wenn dein Körper müde ist, ist dein Geist hellwach und du identifizierst Licht von Finsternis. Und wenn dir irgendeiner kommt mit irgendeiner Geschichte, sagt, hey, Moment, stopp. Ich fühle mich jetzt ganz unwohl. Irgendwas stimmt da nicht. Erstens, ich möchte die Geschichte nicht hören und zweitens, da ist so viel Lüge drin. Ich habe das mal erlebt, dass ein Freund, der mir nahe steht, besucht wurde und da setzt sich jemand hin und will irgendwas sagen. Noch bevor die Person den Mund aufmacht, sagt er, stopp, das ist eine Lüge. Cool. Bevor der nur ein Wort gesagt hat, stopp, das ist eine Lüge. Hä, was meinst du? Was du mir jetzt sagen willst, ist eine Lüge. Ja, aber du weißt doch gar nicht, was du mir jetzt sagen willst, ist eine Lüge. Und dann fing die Person an, tatsächlich das zu sagen. Ich habe es doch gewusst, das ist eine Lüge. Ich kenne die Wahrheit. Gottes Wort in dir führt dich zur Unterscheidungsfähigkeit. Ja. Bitte Gott um die Gabe der Unterscheidung. Es ist auch eine Form des Gebets. Herr, hilf mir, Licht von Finsternis zu unterscheiden und zu erkennen. Ja, weil es kommen die Engel der Finsternis verkleidet als Engel des Lichts, sagt die Bibel. Überleg dir das mal. Das leuchtet und sieht hell aus und sieht Licht aus. Und sieht aus wie des Lichts, vom Licht, aus dem Licht geboren, zu dir gesandt. Aber trotzdem sind das die Engel der Finsternis. Wie kannst du das unterscheiden? Herr, gib mir die Gabe der Unterscheidung. Ich meine, am Ende zeigt sich's eh. Du kannst nicht die Finsternis als Licht verkaufen und das ziehst du ewig durch. Manchmal geht's verblüffend lange, wie ich finde. Und manchmal fliegt das in kürzester Zeit auseinander. Aber Gott gibt dir die Gabe der Unterscheidung. Der Heilige Geist in uns führt uns in alle Wahrheit, sagt die Bibel. Der Heilige Geist in uns schenkt uns Offenbarung, Erleuchtung, Licht, Erkenntnis. Hiob 37, 21, ein wunderbarer Vers. Eben sah man das Licht nicht, das hinter den Wolken hell leuchtet. Als aber der Wind daherfuhr, da wurde es klar. Manchmal hast du vor lauter Wolken keinen Blick mehr zum Licht und der Geist des Herrn weht wie der Wind die Wolken weg und dann siehst du das helle Licht, was auch vorher schon da war. Er öffnet die finsteren Schluchten und bringt heraus das Dunkel.